Gnade sei mit euch von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Ich lese uns den Predigttext aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 34, die Verse 29 bis 35. Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Da rief sie Mose und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten, und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte auf dem Berge Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging vor den Herrn, mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder hinausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, neulich schickte mir ein Kollege diesen Bilderwitz. In technischer Hinsicht war Mose der Erste, der Daten aus der Cloud auf ein Tablet heruntergeladen hat. So kann man diese Geschichte vielleicht der heutigen Informationsgesellschaft oder der heutigen Jugend nahebringen. Eine kleine Anknüpfung an meine letzte Predigt am zweiten Sonntag nach Epiphanias. Mit zwei steinernen Gebotstafeln steigt Mose von einem Berg herunter und mit einem strahlenden Gesicht. In früheren Zeiten war diese Geschichte auch schon immer Grundlage für vielfältige Rezeptionen, Interpretationen und Auslegungen. Darum erlaube ich mir heute auf eine kunsthistorische Besonderheit einzugehen, die ich bisher hier zumindest noch nicht gepredigt habe. Den meisten ist der große Künstler Michelangelo, er lebte von 1475 bis 1564, ein Begriff. Sein berühmtestes Werk ist wahrscheinlich die Pietà, eine Statue, die die Gottesmutter Maria zeigt, wie sie den vom Kreuz abgenommenen Jesus in ihrem Schoß hält, im Vatikan zu sehen. Der Künstler selbst freilich fand, dass sein größtes Meisterwerk die Statue des Moses war, samt den Hörnern auf dem Kopf. Hier sehen wir diese Statue und die Hörner. Natürlich ist die Reaktion vieler auf die Moses-Statue mit Hörnern erst einmal ein Wundernis. Es löst Verwunderung aus. Denn wir sind ja daran gewöhnt, dass nur böse Wesen wie Dämonen auf diese Weise dargestellt werden. Und daher gibt es natürlich auch Leute, die denken, das ist ein Mangel an Respekt gegenüber einer der größten Figuren des Alten Testaments. Aber weder handelt es sich hierbei um einen Mangel an Respekt, noch um einen Fehler von Michelangelo, zumindest nicht ganz. Um die Hörner auf der Skulptur zu erklären, müssen wir viele Jahrhunderte vor die Geburt des Künstlers zurückgehen, genauer gesagt ins 4. Jahrhundert. Am Ende des 4. Jahrhunderts fertigte der heilige Kirchenvater und Kirchenlehrer Hieronymus eine monumentale Übersetzung der Bibel aus dem Griechischen und aus dem Hebräischen ins Lateinische an, die Vulgata. Und die Übersetzung dauerte 40 Jahre lang und war so gelungen, dass sie über Jahrhunderte als die offizielle Bibel der katholischen Kirche galt. Und obwohl sie so gut war, schlich sich eben doch der ein oder andere Fehler ein. Und einer dieser Fehler ist der Ursprung dieser famosen Hörner des Mose. Als der heilige Hieronymus, Exodus 2. Buch Mose 34, Vers 35 übersetzte, stieß er auf ein Wort, das aus den hebräischen Buchstaben Kof, Rosh und Nun gebildet war. Also Q-R-N. Und im Hebräischen werden keine Vokale geschrieben. Und die Hebräer wussten bzw. wissen, denn das ist heute noch so, wie man es aussprechen muss und was es bedeuten kann und welche Vokale in Frage kommen. Und dieses Wort kann man entweder lesen als Keren oder als Karan, je nachdem, ob man ein E oder ein A einsetzt. Die anderen Vokale I, O und U ergeben hier keinen Sinn. Dieses Hinzufügen der Vokale, damit auch Nicht-Hebräer verstehen und lesen konnten, das passierte erst später im 5. Jahrhundert bei den Masocheten. Karan bedeutet nun glänzend, leuchtend, mit Strahlen versehen. Und Keren bedeutet Horn oder gehörnt. Und Hieronymus entschied sich dafür zu übersetzen Keren, gehörnt. Und das ins Lateinische übertragen wurde dann zu Cornuta. Und das heißt eben gehörnt. Es war also mehr oder weniger kein Übersetzungsfehler, sondern ein Interpretationsfehler. Aber auch Abschreibfehler könnten Ursache gewesen sein. Die Bibeln wurden ja früher händisch von Mönchen abgeschrieben und auch wäre es denkbar, dass sich jetzt auch noch Abschreibfehler eingeschlichen haben. Wenn man nämlich das T weglässt, entsteht aus Cornuta Cornua. Und das heißt Geweih oder Gehörn. Und jetzt könnte ja mal ein Mönch dieses T vergessen haben. Und dann vertauscht ein anderer vielleicht nochmal das N mit einem U und dann sind wir bei Corona. Und wenn dann einer noch ein bisschen schlampig schreibt und den Bogen über den U schließt, dann sind wir bei Corona. Sachen gibt's. Heute übersetzen die meisten Bibeln diesen Vers wie in unserem Predigtabschnitt. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Aber der heilige Hieronymus übersetzte eben auf andere Weise, die Söhne Israels sahen, dass das Antlitz des Mose gehörnt war. Und so kam es, dass viele Jahrhunderte hinweg Mose in vielen Darstellungen mit Hörnern auf dem Kopf gezeigt worden ist. Interessant ist übrigens, dass zur Zeit von Michelangelo dieser Übersetzungs- oder Interpretationsfehler schon längst korrigiert worden war. Aber weil Mose aufgrund dieses Fehlers das so in vielen Bildern und Statuen schon gesehen hatte, wählte der Künstler diese klassische Abbildung seiner Figur des Mose, weil Mose so bereits identifiziert wurde. Liebe Gemeinde, kommen wir von diesen kunsthistorischen Höhenflügen wieder herunter und zurück zu unserer Geschichte und zu Mose, und zwar zum strahlenden Mose, und kommen mit ihm herunter vom Berg. Herunter vom Berg, von diesem heiligen Berg Sinai. Es ist für uns Heutige schwer nachzuvollziehen und schwer zu sortieren, was er wohl dort oben alles erlebt hat. Einsamkeit, Verzicht, Tage und Nächte lang ohne Brot, ohne Wasser, ohne eine Menschenseele und zugleich auch eine unglaubliche Gipfelerfahrung. Er war auf eine Weise in Gottes Nähe eingetaucht, die er sich selbst nicht erklären kann. Hatte er nicht eben noch Gott wie einen Freund erlebt? Durfte er nicht gerade erst Gottes Güte aus nächster Nähe spüren, seine Gegenwart aus nächster Nähe spüren und hinter Gottes Herrlichkeit nur herstaunen und immer wieder auch ganz unmittelbar seine Stimme hören und Einsicht in den göttlichen Willen bekommen. Alles andere war für Mose in dieser Zeit auf dem Berg wie ausgeblendet. Er und sein Gott waren eins. Die Wüste und die Sorgen da unten, die waren weit weg. Oder nein, den Sorgen war aus dieser Himmelsperspektive jede Schwere genommen Von oben sehen die Dinge klein und nichtig aus. Zeit und Raum spielen keine Rolle da oben. Alles ist leicht, alles ist im Fluss. Und nur sehen, soweit das Auge reicht, und staunen und hören. Ja, und auch schreiben. Ja, schreiben. Er hält diese zwei Tafeln fest in seinen Händen, sein steinernes Tablet. Nichts darf verloren gehen. Kein Buchstabe von dem, was er und Gott miteinander austauschen. Kein Buchstabe, kein Gotteswort darf vergessen werden. Und er spürt und er merkt, dieser Bund, den ich hier oben mit Gott habe, gilt für alle. Und dieser Bund ist ein heiliger Bund. Gott will bei seinen Menschen, Gott will bei seinen Kindern sein. Und seine Kinder sollen und können nach seinem Gotteswillen leben. Und als er hinuntersteigt, da hört er sie schon von Weitem. Und je näher er kommt, desto deutlicher hört er die Männerstimmen, die sich etwas zurufen und den Kinderlärm. Eine Frau, die zur Handpauke singt und dazwischen immer wieder das Blöken der Schafe. Und diese vertrauten, alltäglichen, diese menschlichen Geräusche, die helfen ihm allmählich wieder in die Erdumlaufbahn einzutreten. Und mit jedem Schritt bergab lässt er diesen Ausnahmezustand, den er auf dem Berg erlebt hat, die Aura des Heiligen hinter sich. Und jetzt kann er schon die Ersten sehen, Aaron, seinen Bruder und auch alle die anderen. Und Mose läuft schneller, weit nach oben streckt er seine Arme und die Steintafeln. Gleich wird er ihnen alles zeigen. Es gibt so viel, was er ihnen berichten muss. Es gibt so viel, was er ihnen sagen will. Aber als er näher kommt, was ist das denn? Aaron wendet sich ab und auch die Männer neben ihm, sie weichen zurück, sie halten sich die Hände vors Gesicht. Wovor um Himmels Willen fürchten sie sich nur so? Und erst als Mose sie ruft, kommen sie vorsichtig näher. Zuerst der Bruder, dann nach und nach die anderen. Übrigens, wären wir bei dem gehörnten Mose geblieben, dann hätten die sich auch gefürchtet. Insofern kann man Hieronymus verzeihen. Die Großen und die Kleinen, sie umringen ihn, wenn auch mit merkwürdigem Abstand und alle mit gesenkten Augen, von den Ältesten bis hin zu den Jüngsten in den Armen der Mütter. Mose versteht diese Zurückhaltung nicht. Er macht sich auch keine großen Gedanken, denn er freut sich ja vor allem, sie alle wiederzusehen. Und er zeigt ihnen die Tafeln und er beginnt zu reden. Alles, was Gott da oben mit ihm geredet hatte, teilte er jetzt mit ihnen. Kein Wort darf vergessen werden von dem Bund, der heilig ist. Gott will bei ihnen sein und sie sollen und sie können nach Gottes Willen leben. Das ist seine Botschaft. Und das Schwere und das Leidvolle sieht von oben ganz leicht aus. Ja, das heißt doch, Schweres kann leicht werden. Und aus Sorgen können Chancen werden und Möglichkeiten in seinem Namen, in Gottes Namen. Und er redet anders als sonst, so irgendwie von innen heraus, fließend und ohne zu stocken. Er redet und redet und sie hören ihm auch gerne zu. Aber irgendwann hört er, was ihm jemand mit gesenktem Blick zuflüstert. Du, Mose, du hast dich verändert, weil du redest auf einmal so schön. Ja, und du stotterst gar nicht mehr. Du strahlst etwas aus, als ob Gottes Glanz auf deinem Gesicht liegt und deine Haut zum Leuchten bringt. Und wir trauen uns gar nicht, dir richtig ins Angesicht zu schauen. Da stutzt Mose und befühlt sein Gesicht, die Augen, den Mund. Gottes Glanz auf meiner Haut? Kein Wunder nach allem, was er erlebt hat. Aber es kann ja jetzt nicht darum gehen, hier als Heiliger vor den Leuten zu glänzen, als besonders heilige Person sich besonders gut darzustellen, ja, sie womöglich sogar mit der eigenen Heiligkeit alle abzuschrecken. Er will ihnen ja nahe sein, er will ihnen ja Gottes Wort nahe bringen, er will seinen Schwestern und Brüdern Gottes Wort an das Herz legen, die Gebote, mit denen Gott jedes Menschenleben selbst zum Leuchten bringen will. Und da überlegt Mose nicht lange. Er nimmt ein Tuch, dicht genug, um den Glanz abzumildern, damit er die anderen nicht blendet. Und dünn genug, um die anderen noch zu erkennen und auch selbst als Mose erkennbar zu bleiben. Dünn genug auch, um es immer bei sich zu haben. Er braucht es ja nicht, wenn er mit Gott redet. Wenn er betet, nimmt Mose das Tuch ab. Er braucht es nur, wenn er mit Menschen redet. Und, wer weiß, irgendwann brauchte er es vielleicht gar nicht mehr, als er wieder mit beiden Beinen auf dem Boden stand. Als seine Erinnerungen allmählich verblassten und der Alltag ihn wieder hatte, da brauchte es wahrscheinlich nicht mehr. Aber das ist ja auch nicht schlimm, denn es geht ja nicht um dieses Tuch. Es geht ja nicht um diese Schutzdecke. Es geht auch gar nicht so sehr um Mose selbst, auch wenn er nach allem, was wir in der Bibel von ihm lesen, ein besonderer Mensch gewesen sein muss, mit besonderem Charisma, mit besonderer Ausstrahlung. Die Bibel verschweigt allerdings nicht, dass auch ein Mose dunkle Seiten an sich und in sich hatte und dass zu seinem Leben auch blinde Flecken gehörten. Er hat den ägyptischen Aufseher erschlagen. Wie übrigens auch bei Elia gab es dunkle Flecken und auch bei vielen anderen Gottesmännern und Gottesfrauen. Das heißt, in der Bibel geht es nicht um strahlende Heilige, sondern um das, was Menschen zum Strahlen bringt und was auch uns heute noch zum Strahlen bringen kann, was aus uns von innen heraus leuchten kann. Und das ist, wenn wir Gottes Wort in uns verinnerlichen, wenn sich Gottes Wort in uns selbst verinnerlicht und aus uns heraus strahlt. Das heißt es, Licht der Welt, Licht in der Dunkelheit zu sein. Und wir sollen unser Licht leuchten lassen. Mach dich auf und werde Licht. Das ist die Botschaft, die Susanne heute Morgen uns schon nahe gebracht hat von Jesaja. Es geht um Gottes Wort, um Gottes Menschenliebe, die aus Gottes Geboten heraus leuchtet, wenn wir seine Gebote halten wollen. Denn seine Gebote wollen ja nichts anderes sein als Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Liebe zu deinem Gott, Liebe zu deinem Nächsten, Liebe zu dir selbst. Das ist die Trias der Liebe Gottes. Und im Evangelium geht es nicht nur um Mose oder um einen Elia, sondern es geht um uns, um alle Menschenkinder und um Gottes Liebe, die durch Jesus Christus leuchtet und leuchtet und leuchtet. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Damals schon auf dem Berg für Mose und Elia, für Petrus und Jakobus und Johannes und heute noch für mich, für dich und für alle anderen in den Höhen und in den Tiefen des Lebens. Auf dem Berggipfel und im dunklen Tal. Gott hat sich in Jesus Christus auch mit uns verbündet. Und die Gnadensonne, der Morgenglanz der Herrlichkeit scheint bis ins das finstere Tal von Sorge und Kummer. Und es bringt immer wieder neue Hoffnungsschimmer in unsere dunklen Zeiten hinein, in unsere Lebensschatten. Ein Beispiel zum Schluss, das eine Kollegin erzählt hat. Marcel ist ein junger Mann mit vielen Tattoos auf den Oberarmen und der Pfarrerin hatte erzählt von seinen dunklen Zeiten, von seinen Schattentälern, durch die er schon gegangen ist. Als Marcels Bruder sich das Leben genommen hatte und als er selbst danach im Burnout gelandet war. Und damals hat er angefangen, nach Gott zu suchen und zu beten, nach Gott zu fragen. Und hat erlebt, dass er im Schattental nicht allein war und dass es eines Tages hinter ihm lag. Und seitdem ging er jeden Sonntag mit seiner Frau und dem kleinen Sohn in den Gottesdienst und engagierte sich dort. Engagierte sich so, obwohl er in Schichten arbeitete, dass die Pfarrer ihn irgendwann vorsichtig gefragt hat, ob er bereit wäre, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Und da strahlte er sie an und sagt, ja, ich will doch das Licht, das Gott in mir angezündet hat, nicht unter einen Scheffel stellen. Vielleicht, liebe Gemeinde, haben wir auch schon mal solche Erfahrungen gemacht, aus dem Schattental, dem dunklen Tal wieder hinaus ins Licht zu kommen. Und wie schön ist es, wenn Gottes Liebe aus seinen Menschenkindern strahlt. Auch wenn niemand von uns ständig strahlen und ständig leuchten kann, immer wieder werden wir angestrahlt und angeleuchtet von einem Gotteswort, von den Weihnachtskerzen, von dem Herrenhut der Stern, der heute zum letzten Mal noch dort hängt, von einem freundlichen Gesicht, von einem schönen Gottesdienst, von Gottes Segen. So wirkt Gottes Licht und Gottes Strahlen heute noch in unser Leben hinein. Und so wirkt sein heiliger Bund, und so leuchtet sein heiliger Bund heute noch in unser Leben hinein. Gottes heiliger Bund, er will bei uns sein, immer und überall und alle Tage bis an das Ende der Welt. Und so sollen und können wir aus seiner Liebe heraus heute noch leben. Und Schweres kann leicht werden. Aus dem dunklen Tal kommen wir heraus und sehen das Licht am Ende des Tunnels. Aus Sorgen können Chancen werden und Möglichkeiten, bis irgendwann einmal die Perspektive ganz von oben zu sehen ist, bis Zeit und Raum keine Rolle mehr spielen und wir ganz eintauchen können in die Gegenwart Gottes und in seinen Glanz, in das Licht seiner Liebe. Und Gottes Liebe ist wie die Sonne. Sie ist immer und überall da. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.